Ich denke, das war Zürichdeutsch oder war das, du hast selber? Zürichdeutsch, genau, vielen Dank. Lass uns beten miteinander. Herr Jesus Christus, und ich möchte dich bitten, dass du jetzt heute Morgen zu uns sprichst. Durch die Geschichte von der Himmelsleiter berühre unser Herz. Amen. Ja, ich habe euch heute ein Bild mitgebracht, eben zur Himmelsleiter. Und hier ist sie. Ich habe es noch zusätzlich projiziert, aber ich denke, unten das Original sieht man besser. Es hat Tabea Schiebler gemalt. Ich schaffe manches Mal mit ihr zusammen. Sie malt so ein Bild und ich habe eine Botschaft dazu. Und so eben auch dieses Mal. Wir sehen auf dem Bild in der Mitte ganz prominent und als Hauptgegenstand diese Himmelsleiter oder Stege. Also man kann es vom Hebräischen so rum übersetzen als Leiter oder als Treppe, das spielt keine Rolle, es ist beides, man kann beides drunter verstehen. Und die reicht von unten, vom Erdboden bis ganz hoch hinauf in den Himmel. Sie hat jetzt hier auf dem Bild zwei Farben gewählt, die Tabea. Grün und Blau. Grün für die Hoffnung und Blau, sagen wir mal, für den Himmel. Und das symbolisiert so die Hoffnung, die da damit verbunden ist. Auf der Leiter, wir sehen hier oben die Engel, da sieht man vielleicht ein bisschen schwach oder man sieht es, wenn man ein bisschen näher ist. Engel, die hier oben sind, im oberen Bereich, sie glitzern natürlich, sie gehören ganz zur himmlischen Welt. Und sie steigen, du hast vorher vorgelesen, hinauf und herunter auf der Stege. Die himmlische Welt, die oben ist, eingehüllt in diesem Weiß. Und wir haben es vorher gehört, Gott oben ist ganz oben an der Leiter, aber hier natürlich alles in Nebel eingehüllt. Also man kann Gott hier auf dem Bild nicht erkennen. Da unten, da ist ein Mensch. Nun, es gibt nur einen Menschen in der ganzen Geschichte, das muss ja wohl Jakob sein. Aber wir dürfen uns auch ein Stück weit in diesen Menschen, in diesen Jakob, in die Situation vom Jakob hineinversetzen und uns hineinlesen, sage ich mal. Und er ist auf der Flucht vor seinem Bruder, der ihn erschlagen möchte. Und er weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und die Zukunft ist dunkel. Solange er hier auf der Erde irdisch denkt, ist alles in dunklen Farben gefasst. Ja, da kann man verzweifeln. Und dann doch eben in der Nacht, in der Traum, im Traum, da hat er dieses Bild. Da bricht die himmlische Welt in sein Leben hinein. Hier und jetzt an dieser Stelle, wo er jetzt gerade ist. Und plötzlich merkt er, es gibt noch viel mehr. Es bricht Hoffnung hinein in seine schwierige Situation, in sein Verzweifeltsein. Und da ist er plötzlich erfüllt mit Hoffnung und Zuversicht und Ehrfurcht vor Gott. Zur himmlischen Welt, die hier reinbricht, gehört auch das Kreuz. Nun, wir wissen, das war erst mindestens, vielleicht 2000 Jahre später. Aber auf dem Bild kann man das natürlich gut drauf malen, nicht? Aber das Kreuz, auch hier, das gehört zur himmlischen Welt. Und Jakob, er ist unter dem Kreuz und wird auch von dem her für uns, wenn wir uns heute mit hineinversetzen, vom Kreuz her gestärkt, wir dürfen vom Kreuz her leben. Jakob und seine Himmelswelt, diese Leiter, die er sieht im Traum. Oben bricht es herein, wenn man genauer schaut, merkt man noch, da sind Noten drauf, da ist Musik, da ist Glitzer, Symbole von einem Vogel, vielleicht einer Taube. All dieses bricht herein in den Alltag, in das Mühsame von dem. Ich habe 3 Punkte draus gemacht. Das erste ist die Flucht. Und der Herr Jesus möchte da auch von dieser Geschichte zu uns sprechen. Die Flucht. Jakob war ja auf der Flucht vor seinem Bruder. Und das hatte eine lange Vorgeschichte und zum Teil war er auch selber mit dran schuld. Bereits vor der Geburt, da hieß es in der Vorhersagung, eben der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Es waren Zwillinge. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen und der Jakob war der Jüngere. Es war bereits schon da irgendwie vorgespurt, göttlich vorgespurt. Und da hat eben einige Jahre später dann auch der ältere Sohn das Erstgeburtsrecht für einen Linsengericht an den Jakob verkauft. Und etwas später, da hat dann der Jakob seinen Bruder Esau um den Erstgeburtssegen betrogen. Und so gab es eines, das andere, und er hat immer wieder versucht, noch mehr zu bekommen. Und plötzlich wurde der Bruder sauer. Und irgendwo ließ er wahrscheinlich mal fallen, wenn mein Vater gestorben ist, dann bringe ich meinen Bruder um. Und das kam ihnen zu Ohren und sie waren erschrocken. Und der Isaak gibt dann seinem Sohn noch den Segen mit, den er von seinem Vater erhalten hatte, den Familiensegen, und gibt ihn den mit und er hört ihn natürlich, aber er muss flüchten. Wo flüchtet er hin? Die Mutter sagte, geh nach Haran, dort habe ich den Bruder, die Verwandtschaft, die Sippe, dort in der weiten Entfernung, im Ausland, dort bist du in Sicherheit. Und so machte er sich auf und musste auf die Flucht sich begeben. Und Flucht, nun, wir wissen es von Asylanten auch heute, Flucht ist nie ungefährlich. Und auch damals nicht. Und wenn man damals reiste, dann reiste man am besten in einer Gruppe. Da hatte man eine gewisse Sicherheit. Es gab noch keinen Rechtsstaat oder Ähnliches, sondern man war immer auf den Gutwillen der Bevölkerung angewiesen, wenn man irgendwo durchreiste. Und so reiste hier der Jakob mit einer innerlichen Anspannung. Was wird passieren auf der weiten Reise? Was kommt da auf mich zu? Und was wird mich dort in Haran erwarten? Sie haben ihm mitgegeben, er soll sich dort eine Frau nehmen. Aber wird es passieren? Werden die mich überhaupt aufnehmen? Oder muss ich dann wieder schnurstracks wieder retour? Was wird da sein? Er war ja noch nie dort. Diese Spannungen alle, diese beschäftigten ihn jetzt. Und jetzt war seine ganze Philosophie, seine Macht, seine Stärke, sein Gewieftsein, das Geschäftsmännische oder das den Bruder verschlagene, den Bruder über den Tisch ziehen oder sein Ziel Bestimmtheit. Er war einer, der wirklich auf das Ziel zuging und was erreichen wollte. All das hat er an die Wand gefahren. Und jetzt war er da. Die Reise, ich habe sie hier mal kurz auf der Folie. Unten in Beersheba, da wohnte die Familie und da lief er los. Und oben ist Haran. Und das sind so Luftlinie 1000 Kilometer circa. Das ist so eine typische Route, Handelswegstraße, die hier jetzt aufgezeichnet ist. Ein weiter Weg, wo vieles geschehen kann. Und jetzt war er die erste Strecke gelaufen, die wir hier rot auf der Karte sehen. Er war jetzt gekommen nach Bethel. Nun, das sind vielleicht so 100 Kilometer. Das heißt, es war wahrscheinlich nicht die erste Nacht, die er auswärts verbrachte, aber dann gemessen an der Gesamtstrecke war es doch noch nicht so weit. Er war noch in dem Land Israel, wenn man das so später anschauen möchte. Und da ließ er sich nieder. Ja, nun gut, er lief den ganzen Tag und da, wo er am Abend eben gerade war, da legte er sich schlafen, als es dunkel wurde. Und da, wo das Fähnchen ist, die rote Linie aufhört, da in Bethel, da hatte er diese Vision von der Himmelsleiter. Wir kommen ja, vielleicht eben der Stein, er hat da sich an einen Stein gelegt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Als Kopfkissen ist es sehr unbequem. Vielleicht hat er den Stein auch nur genommen und sich da rangelegt, so quasi als Schutz, dass er vor irgendwas, dass er ein bisschen im Schirmen war, sagen wir mal, ein bisschen in den Schutz war. Jedenfalls der Stein, an dem er schläft, der ist dann entscheidend. Das wird dann nachher eben zu diesem Steinmal, das er am anderen Morgen dann aufrichtet. Wir kommen zur Gottesbegegnung. Das Zweite. Jakob legt sich also schlafen, er war müde von der langen Reise und er träumte. Und das sagt uns der biblische Erzähler, und siehe, also auf gut Deutsch, hör gut hin, merk auf. Und jetzt wird ausführlich der Traum geschildert, ich lese ihn noch einmal vor, ab Vers 12, 1. Mose 28, ab Vers 12. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden und rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben, und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gehen, Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Der Traum, er war real. Es war nicht so, dass er am anderen Morgen gesagt hatte, Mensch, heute Nacht hat mir furchtbar komisch geträumt, war also eigenartig. Nein, er wusste, das ist von Gott. Unzweifelhaft war ihm klar, das hat mir Gott gezeigt im Traum. Es war ein realer Traum. Bisher kannte er Gott wohl eher vom Hörensagen. Der Vater hatte natürlich von Gott gesprochen und der Vater hat ihm auch den Segen mitgegeben. Aber der Jakob, das war eher ein realer, das war jener, einer, der irgendwo mit den festen Dingen des Lebens gerechnet hatte und nicht mit solchen übernatürlichen Dingen. Aber jetzt, wo er es verbockt hatte und aus dem Land verschwinden musste, auf unbestimmte Zeit, jetzt stellt sich Gott ihm vor. Jetzt, in diesem Augenblick, wo er selbst am Boden war und nicht mehr weiter wusste mit seiner Weisheit, jetzt begegnet ihm Gott und er verheißt ihm genau das, was der Vater ihm bereits schon auch als Segen mitgegeben hat. Das, was wir von dem Segen von Abraham nämlich wissen. Dieses Land, auf dem du jetzt liegst,
Man kann noch mal auf die Folie schauen, hier nicht. Hier um etwas nördlich von Jerusalem. All dieses Land, Norden und Süden, Ost und Westen, all dieses Land will ich dir und deinen Nachkommen geben. Du flüchtest zwar, aber genau das, du wirst wieder zurückkommen. Du sollst genau dieses Land erben. Du wirst wieder zurückkommen. Heißt, übersetzt gleichzeitig auch, du wirst überleben. Du wirst wieder da sein. Und du wirst so zahlreich werden wie der Staub auf Erden. Der Bruder, der hatte schon längst eine Frau, das heißt mehrere Frauen, zum Leidwesen des Vaters. Er hatte noch, war noch nicht verheiratet. Naja, um zahlreich zu sein wie Staub auf Erden, dazu braucht es mindestens eine Frau. Dass die Nachkommenschaft kommt, dass es weitergeht. Mit anderen Worten, die Ehe wird zustande kommen. Und dann das Dritte, durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, was bereits beim Abraham ja angetönt ist. Ja, nicht nur du und deine Familie sind gesegnet, sondern alles ringsherum auch. Verschiedene Leute. Aber das war noch weit in die Zukunft. Das war die große rote Linie, die Gott ihm gezeigt hat. Und danach geht er auf ihn persönlich ein, auf die schwierige Situation, in der sich Jakob jetzt befand. Gehe und siehe, ich bin mit dir. Du bist nicht alleine. Ich werde dich behüten. Es wird dir kein Schaden zugefügt werden. Ich werde meine Hand über dich halten und ich werde dich beschützen. Es werden nicht die Räuber über dich herfallen und du wirst sterben. Es wird auch nicht sein, dass du dort in der Fremde umkommst oder ähnlichen Schaden hast, sondern ich werde dich behüten. Und ich werde dich nicht verlassen die ganze Zeit. Gott ist bei ihm die ganze Zeit. Dauerhaft. Wow, das ist eine Zusage. Eine Zusage, wo die Angst verschwinden darf. Und vielleicht eine Zusage auch für uns, wo wir die Angst von der Situation, wo wir vielleicht jetzt drin stehen, ablegen dürfen und sagen dürfen, der Herr ist mit mir. Er wird mich behüten. Also ich denke jetzt gerade auch vielleicht an Flüchtlinge von der Ukraine, die wissen nicht, wie wird es weitergehen, was wird passieren. Man darf sich dann in solch einer Situation sagen, und ich halte an Gott fest und er wird mit mir sein, auch wenn ich den Weg nicht kenne. Mein Sohn hat geheiratet letztes Jahr, jetzt ist er in Indonesien. Weltreise, ein bisschen Missionsreise, was ich was, alles so miteinander. Und als Vater denke ich manchmal, Mensch, es gäbe ja auch anderes, wo nicht ganz so gefährlich wäre, wie nach Indonesien zu reisen. Aber auch da darf ich sagen, und ich gebe es ab. Und Gott wird ihn behüten und beschützen. Und weil er einen Plan hat mit ihm, wird er ihn auch wieder zurückführen. Und so darf man damit rechnen. Das gilt auch für uns heute. Und so kommen wir zum dritten, eine neue Perspektive. Die Himmelsleiter ist eine Einladung Gottes an Jakob. Die Segenslinie vom Vater, von den Vorvätern weiterzuführen, vom Abraham, vom Isaak. Und jetzt ist er dann. Und er wird eingeladen, diese Segenslinie fortzuführen. Und vielleicht darfst auch du auf eine Segenslinie in deiner Familie zurückschauen, wo vielleicht schon der Großvater im Glauben an Jesus war.
Vielleicht sagst du, ja, aber da war doch in unserer Familie, da waren noch manche komische Sachen, wo ich also nicht so stolz bin drauf, wo ich nicht mit glücklich bin. Ja, der Jakob übrigens auch nicht, nicht? Der Abraham hat einige dumme Dinge Sachen gemacht. Der Isaak hat ein paar Sachen gemacht, wo nicht ganz so rein waren, wo man nicht so vorbildlich zählen dürfte. Und so ist vielleicht auch in deiner Familie manches nicht ganz so top gelaufen. Aber doch, die Segenslinie ist da. Und du darfst an dieser Segenslinie, an diesem Segen, wo in deiner Familie da ist, anknüpfen. Und da mal ganz bewusst zurückschauen, was hat Gott in unsere Familie an Segen hineingegeben? Was darf ich davon weitertragen? Die Segenslinie, die Gott in deine Familie hineingelegt hat, die darfst du weitertragen. Und wenn du jetzt sagst, ja nun gut, aber meine Vorfahren, da war niemand gläubig, ich bin der Erste, dann darf ich dir sagen, dann bist du der Erste, der diese Segenslinie angefangen hat. Und darf sie weitergehen in deinen Kindern und so weiter. Rechne mit dem, dass Gott auch in deine Familie ein Segen hineinlegen möchte. Ein weiteres, wozu dieser neuen Perspektive gehört, Jakob lernt erst jetzt auf der Flucht und insbesondere dann nachher in vielen Jahren im Ausland wirklich im Kontakt zu stehen mit Gott. Erst jetzt, wo die Not groß ist, wo er nicht weiß, wie es weitergeht, erst jetzt zeigt sich Gott ihm in dieser Weise. Vorher wäre er wahrscheinlich nicht einmal parat gewesen, dazu zuzugreifen. Aber jetzt in dieser Situation, greift er zu und er sieht diese Himmelsleiter. Und am anderen Morgen, da übernimmt er das und sagt, ja, hier ist wirklich Gott gewesen. Er ist mir begegnet und er tut ein Gelübde und er nimmt diesen Stein, an dem er geschlafen hat und er richtet ihn auf. Also dann kann man sich vorstellen, wie groß der Stein wohl gewesen sein muss. Er richtet ihn auf und er goss Öl darüber und sagte, dieser Ort heißt jetzt Bethel, das Haus Gottes. Hier ist mir Gott begegnet. Und wenn er zurückkehrt, dann wird er wieder an diese Stelle zurückkommen und wird an dieser Stelle sein. Wenn du mich versorgst, sagt er noch ein bisschen vage zu Gott in seinem Gelübde, wenn du mich versorgst und wieder zurückbringst, soll der Herr mein Gott sein. Und vielleicht ist es für dich dran, solch einen Bethelstein mal aufzurichten. Ja, nennen, wie du willst. Aber ein Punkt in deinem Leben, wo du sagst, und ja, ich möchte ganz bewusst mit Jesus leben. Ich möchte mein Leben ganz bewusst Jesus geben. Vielleicht bist du ja schon viele Jahre mit Gott gelaufen, christlich erzogen worden und all das mitgemacht. Und vielleicht aber ist es für dich wichtig, mal jetzt einen Punkt zu machen und sagen, ja, und mein Leben soll diesem Jesus gehören. Dieser Jesus, ihm gebe ich mein Leben. Er soll mein Gott sein und ganz bewusst mit ihm leben. Vielleicht für dich dran, ein solches Versprechen Gott zu geben und zu sagen, ja, ich möchte ganz bewusst mit dir leben. Und dann ein weiterer Punkt, wo auch für uns zum Nachdenken anregen soll. Etliche Menschen haben so angefangen wie Jakob, dass sie gesagt haben, ich möchte mit Gott leben. Dieser Gott soll mir gehören. Und dann sind sie wie Jakob, müssen wir in die Ferne gehen. Und dort, wir wissen es, die, wo die Geschichten kennen von der Bibel, er hat 7 Jahre um Rahel und 7 Jahre um Lea gedient.
Und der Laban, der Schwiegervater, hat ihn immer wieder versucht, über das Ohr zu hauen. Es war keine einfache Zeit. Es war kein Zuckerschlecken. Und so geht es auch uns heute. Vielleicht hast du irgendwann mal einen Punkt gemacht, wo du gesagt hast, ja, und ich möchte mit Gott leben. Und dann fängt das Leben an, noch andere Dinge herzubringen. Plötzlich kommen ganz andere Dinge, und die dich beschäftigen, die dir Nöte bereiten, die dir Schwierigkeiten sind. Und das, dass du mal mit Gott angefangen hast, dass du einen Stein aufgerichtet hast in deinem Leben, wild gesprochen natürlich, dass du mal gesagt hast, ich möchte diesem Gott dienen, plötzlich kommt das in Vergessenheit oder ins Hintertreffen. Plötzlich ist das nicht mehr so wichtig. Und der eine oder andere bleibt dann sogar in der Ferne und kommt gar nie mehr zurück. Für uns ist die Herausforderung heute, zu sagen, ja, und ich bleibe bei diesem Jesus. Ich weise nicht von ihm ab. Ich möchte ihm dienen mein Leben lang. Und manches Mal müssen wir uns dann sagen, ja, und ich habe da mein Ja gegeben. Und das gilt auch heute. Und ich lebe das heute und morgen. Und ich vertraue darauf, dass Gott mich auch gut in die Zukunft hineinführt. Also Jakob, dass er mich zurückführt. Bei dir heißt es was anderes. Aber vertraue darauf. Manches Mal müssen wir uns ganz bewusst sagen, ja, das, was ich einmal festgemacht habe in meinem Leben, das soll auch heute gelten und morgen gelten. Und mit dem möchte ich leben. Auf das will ich vertrauen. Manches Mal müssen wir das festmachen und uns wieder neu in Erinnerung rufen und sagen, und das soll in meinem Leben gelten. Und wir müssen das erneuern oder wir dürfen das erneuern und sagen, ja, in diesem Weg, in diesem Sinn möchte ich mit Jesus leben. Und ich gebe mein Leben auch heute und morgen ganz bewusst Jesus. Er soll regieren in meinem Herzen. Er soll meine erste Liebe sein. Er soll das ausfüllen, was in meinem Leben wichtig ist. Halte an dieser Verheißung fest, die Gott dir in dein Leben hineingegeben hat. Und vertraue drauf, gehe diesen Weg mutig weiter in der Hingabe. Und er wird dich eines Tages ans gute Ziel bringen. Zum Schluss komme ich noch einmal zum Bild. Wenn man das Bild so anschaut, dann merkt man, dass zwei Drittel vom Bild circa in der himmlischen Welt sich abspielen. Zwei Drittel vom Bild gehört den Engel, gehört Gott der himmlischen Welt. Und ein Drittel hier diesem irdischen. Und wir Menschen sind manches Mal, und auch wir Christen, sind manches Mal fixiert auf das irdisch Sichtbare. Das, was man sehen kann, was jeder Mensch wahrnehmen kann. Und das, was manches Mal aber gleichzeitig auch eben dunkel ist hier. Und wenn man ohne den Glauben lebt, dann lebt man ohne die zwei Drittel. Dann sieht man nur das und da kann man nur in dem agieren, auch wie das der Jakob gemacht hat. Er hat nur in diesem Unteren agiert. Und plötzlich, hier im Traum, merkt er, wie die himmlische Welt in das Irdische hineinbricht. Und wir dürfen in unserem Leben damit rechnen, dass nicht nur alles sichtbar ist, dass nicht nur alles berechenbar ist, sondern wir dürfen damit rechnen, dass das Himmlische, die himmlische Welt in unser Leben hereinbricht. Und wir dürfen mit dem Wirken Gottes rechnen, auch in unserem Leben, dass wir an Gott vertrauen und sagen, an Gott möchte ich festhalten. Und auf ihn vertraue ich und ich rechne damit, dass er zur notwendigen Zeit auch in meine Welt hineingreift. Amen. Ich möchte beten.
Herr Jesus Christus, ja, mein Leben soll dir gehören. So wie der Jakob sein Leben dir geweiht hat, hier an diesem Bethel, so soll mein Leben dir geweiht werden, auch heute. Du sollst mein Herr sein. Danke für den Segen, den du in meine Familie gegeben hast, den du in unsere Familien gegeben hast. Und Herr, wir wollen dir vertrauen, dass du mit uns in die Zukunft gehst, dass wir uns nicht fürchten brauchen.